alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Unser heutiger Fall beginnt mit einem ganz gewöhnlichen Einbruch, wenn es denn sowas gibt. Nur wird dabei nicht nur wertvoller Schmuck erbeutet, sondern auch zwei Waffen. Und eine davon kommt in einem ganz anderen Zusammenhang noch einmal zum Vorschein, beim Mord an Peter W. aus Mainz.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. In diesem Podcast geht es in jeder Folge um ein echtes Verbrechen, das sich in unserer Region ereignet hat. Und jedes Mal sitzt man da mit so einer Mischung aus Erstaunen, Spannung, Fassungslosigkeit, ja, oder auch nur mit Verwunderung. Und auch heute bringt der Fall Peter W. wieder einiges von diesen Attributen mit. Mein Name ist übrigens Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Und wenn ihr euch für True Crime aller Art interessiert, dann abonniert doch diesen Podcast und schaut auch mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbei. Dort gibt es einen Themenschwerpunkt zu True Crime, also wenn ihr das spannend findet, es lohnt sich. Unser heutiger Fall spielt in Mainz, genauer gesagt in Mainz-Weisenau im Jahr 1991. Bei dieser Kombination aus Stadt und ja, da denkt kaum jemand an den Mord, Mainzer, denen die Fasnacht am Herzen liegt, und das sind wohl nicht allzu wenige, denen kommt bei dieser Kombi aber direkt etwas anderes in den Kopf. Denn in diesem Jahr musste der Rosenmontagsumzug ausfallen. Der Grund dafür war der Irakkrieg, und nach einer einberufenen Krisensitzung der Fasnachtsvereine verkündet der MCV-Präsident dann, wer jetzt noch Fasnacht feiert, macht sich ethisch und moralisch unmöglich. Tja, heute läuft das ein bisschen anders, aber das war damals schon ein krasser Einschnitt. Für die Beteiligten des Kriminalfalls, um den es heute geht, war das sicherlich nicht das bestimmende Ereignis dieses Jahres. Aber der heutige Fall besteht aus zwei verschiedenen Stufen. Und die erste beginnt bereits am 29. November 91, und das auch nicht in Weisenau, sondern in Mainz-Hechtsheim, wo ein Ehepaar abends nach Hause kommt. Sie haben einen Jagdausflug gemacht. Anders als sonst schließen sie ihre beiden Waffen heute Abend aber nicht gleich ein, legen sie erst einmal einfach nur ab. Das Paar besitzt die beiden Waffen ganz legal, ein Revolver 38 Spezial, ein Colt und eine Flinte der Marke Sauer Beretta, eine Schrotflinte. Die haben sie da einfach im Flur abgelegt, sind dann noch einmal ins Bad und anschließend auch schon wieder raus aus dem Haus, denn sie wollten noch was essen, vielleicht auch nur trinken gehen, und machen sich dann auf in eine Weinstube. Der Weg ist nicht weit, der Wein scheint gut geschmeckt zu haben, und so dauert es bis ungefähr 2 Uhr am nächsten Morgen, bis das Ehepaar wieder zurück ins Haus kommt. Aber da sind sie dann wohl auf einen Schlag wieder nüchtern geworden. Bei ihnen ist nämlich eingebrochen worden. Das ganze Haus haben die Einbrecher durchsucht. Viele, teils wirklich wertvolle Schmuckstücke sind einfach weg, geraubt. Und vielleicht ahnt ihr es ja schon, es bleibt nicht dabei. Nicht nur der Schmuck, auch die beiden Waffen fehlen, als die Hechtsheimer aus der Weinstube wieder nach Hause zurückkehren. Und auch das Päckchen mit Munition liegt nicht mehr dort, wo es abgelegt wurde. Sie rufen dann natürlich auch direkt die Polizei, aber Spuren kann die keine mehr finden. Und damit natürlich auch erst einmal keinerlei Ansätze, denen man nachgehen könnte, um dem oder den Einbrechern auf die Schliche zu kommen. Und damit endet auch schon der erste Fall, den wir hier nur kurz anschneiden wollen. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann ahnt ihr vielleicht schon, wo die Reise hingeht. Eine der beiden gestohlenen Waffen, der Revolver, der wird in Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen noch einmal wieder auftauchen. Und für dieses zweite Verbrechen mit weitaus schlimmeren Auswirkungen springen wir jetzt von Hechtsheim nach Weisenau. Ein Katzensprung eigentlich, liegen die beiden Mainzer Stadtteile ja nebeneinander. Ich würde sagen, so gut 10 Minuten mit dem Auto, je nachdem, von wo genau man wohin möchte. In Weisenau arbeitet Peter W. W. ist Juniorchef eines Tabakwaren-Großhandels. Er ist damals 1991 29 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau in Wiesbaden. Die Firma aber und damit sein Arbeitsplatz befindet sich in Weisenau und befindet sich schon seit mehreren Generationen im Besitz der Familie. Peter W. leitet sie zu dieser Zeit gemeinsam mit seinem Vater. Und gemeinsam mit seinem Vater ist der Juniorchef auch am 5. Dezember 1991 noch in der Firma. der Vater, aber geht dann irgendwann, geht in den Feierabend, das muss so gegen 20 Uhr gewesen sein und Peter bleibt noch eine Weile. Genauer gesagt etwa 2 Stunden lang, denn gegen 22 Uhr ruft er zu Hause an. Seine Frau geht ran und er kündigt an, dass er jetzt heimfahren wird. Einmal über den Rhein nach Wiesbaden, zu dieser Uhrzeit sollte er eigentlich flott daheim sein, 20 Minuten vielleicht. Aber dieses Gespräch, das er mit seiner Frau führt, das ist das letzte Mal, dass sie ihn hört. Das letzte Lebenszeichen von Peter W. W. legt auf, packt seine Sachen zusammen, wie so oft, und verlässt sein Büro auf dem Firmengelände. Es ist schon dunkel, wie gesagt, nach 22 Uhr im Dezember, also stockdunkel. Da dreht er sich an der Eingangstür noch einmal um und will gerade abschließen, als ein Mann wie aus dem Nichts auf ihn zugestürmt kommt. Der Unbekannte greift ihn an, aber Peter wehrt sich und daraufhin entsteht so ein Gerangel. W. schafft es wohl noch, die Türe abzuschließen, aber dann ertönt ein Schrei und dann fällt ein Schuss, der die Stille der Nacht durchbricht. Peter bricht zusammen, blutüberströmt. Es sieht nicht gut aus für ihn. Der Schuss hat sich aus nächster Nähe gelöst und den Juniorchef in den Kopf getroffen. Ein Vorgang, der nicht unbemerkt bleibt. Der Firmensitz ist direkt gegenüber von einigen Wohnhäusern und so sind es auch die Anwohner, die als erstes merken, dass da etwas nicht zu stimmen scheint. Sie beschreiben das Geräusch, das dem Herausploppen eines Sektkorkens aus einer Flasche ähnelt. Zumindest war es das, was ihnen am ehesten in den Sinn kommt, als plötzlich der Schuss ertönt. Aber kombiniert mit dem Hilfeschrei kurz zuvor, das klingt nicht nach einer Feier, zu der jemand einen Sekt öffnet. Zumal danach das Schlagen von Autotüren und sowas wie ein Streit zwischen zwei Männern zu hören ist. Seltsam. Dann rast ein Auto davon. Also geht ein Anwohner nochmal mit dem Hund raus. Musste er wohl sowieso mal und dann kann man ja auch mal eben kurz nachsehen, ob einem da was auffällt. Und das kann man wohl sagen, dem Anwohner fällt etwas auf. Es ist Peter W., der in einer riesigen Blutlache vor dem Eingang des Firmengebäudes liegt. Der Anwohner, der ihn entdeckt, ist selber Arzt und sieht dann auch ziemlich schnell, okay, hier kann ich gerade absolut nichts mehr tun, bin keine große Hilfe für den Schwerverletzten und ruft daraufhin Notarzt und Polizei. Das Opfer kommt in die Mainzer Uniklinik. Sein Zustand kritisch. So der Stand an diesem Donnerstagabend. 2 Tage später ist Peter W. tot. Die Ärzte versuchen alles, aber der Schaden, den der Kopfschuss angerichtet hat, der ist einfach zu groß. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum musste er sterben? Was war da in Weisenau los an diesem 5. Dezember 1991? Die Polizei, die mit dem Notarzt am Tatort eintrifft, die beginnt natürlich sofort zu ermitteln. Schwerverletzter Mann mit Schusswunde, das ist kein gewöhnlicher Verletztenfall, das ist ja gleich klar. Sie suchen die Umgebung ab und befragen Zeugen und bekommen da auch gleich ein paar Infos. Wie gesagt, das Gelände liegt nicht abgelegen in einem Industriegebiet, sondern in der Göttelmannstraße, in der auch heute noch ein Mix aus Geschäftsräumen und Wohneinheiten herrscht. Und ein Nachbar, der hat auch wirklich was beobachten können zu der besagten Zeit. So kurz nach dem Schrei und dem Schussgeräusch, das er gehört hat, da bewegt sich was auf dem Firmengelände. Ein Mann rennt weg und springt über eine Hecke. Und er hat dabei einen Gegenstand dabei, der für den Zeugen wie ein Koffer aussieht. Es ist der Aktenkoffer von Peter W. Ein schwarzer Aktenkoffer von Samsonite. An den Schlössern waren die Initialen PW angebracht. Darin keine große Beute. Geschäftspapiere, Scheck- und Kreditkarten, Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und seine Geldbörse. Das ist jetzt nicht wertlos, nicht falsch verstehen, aber schießt man dafür jemanden in den Kopf? Jedenfalls dieser flüchtende Mann, der hat sich nicht so ganz logisch verhalten. Wobei logisches Verhalten ohnehin ausschließt, an so einem Verbrechen beteiligt zu sein. Aber gehen wir mal davon aus, er war beteiligt. Ein Zeuge hat gesehen, dass der Mann nach dem Schuss über eine Hecke gesprungen und zum Tatort gerannt ist. Was mehr als ungewöhnlich ist. Ist da etwa etwas schiefgelaufen? War gar nicht geplant, dass ein Schuss abgegeben wird? Oder wurde womöglich sogar der Angreifer erschossen? Auf diese offenen Fragen kommen wir nachher noch zurück, denn sie geben auch der Polizei erste Ermittlungs- und Denkansätze. Kurz nachdem der Unbekannte in Richtung Tatort gerannt ist, sieht der Zeuge ihn dann erneut. Diesmal mit dem besagten Aktenkoffer unter dem Arm und diesmal wieder unterwegs in die andere Richtung, also weg vom Ort des Geschehens. Der Mann, der da beobachtet worden ist, der soll so etwa 1,80, 1,85 groß gewesen sein mit schwarzem, gewellten, kurzgeschnittenen Haaren und einem dunklen Oberlippenbart. Er hat eine ziemlich dunkle, fast schwarze Lederjacke getragen, eine hellblaue Jeans und dunkle Slipper. Auf diese Beschreibung hin erstellt die Polizei auch ein Phantombild. Zu diesem Zeitpunkt ist auch noch offen, ob der Mann nur Zeuge oder auch Verdächtiger ist. Deshalb wird er auch so dringend gesucht. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, werden zu dieser Zeit bereits 20.000 Mark ausgelobt. Sicherer bei der Einordnung als Zeugen wird auch ein älteres Ehepaar mit einem Hund gesucht. Sie müssten den Mann gesehen haben. Ebenso wird der Fahrer oder eher Besitzer eines roten Autos mit Wiesbadener Kennzeichen gesucht. Wenn man zwei oder sogar alle drei dieser Personen zu einer Aussage bekommt, dann könnte man der Aufklärung des Verbrechens schon einen ganzen Schritt näher kommen. Dieser Autofahrer, der gesucht wird, der hat auf einem nahegelegenen Parkplatz geparkt. Das ist der Parkplatz vom Plus-Supermarkt. Und da ist auch was ganz Zentrales geschehen. Unter dem eben erwähnten roten Auto, da wird nämlich der Koffer von Peter W. gefunden. Es wird erstmal nichts davon erwähnt, ob da jetzt schon was gefehlt hat, aber ich gehe mal nicht davon aus, da man den Inhalt so genau beschreiben konnte. Und klar, da könnte noch W.s Frau helfen, aber ob die wirklich so genau den Inhalt des Aktenkoffers ihres Mannes kennt, das kann zumindest bezweifelt werden. Und was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Vor dieser Frage stehen dann auch die Ermittler und die können da schon so ein, zwei Sachen ableiten oder zumindest neue Fragen aufwerfen, neue Theorien konstruieren, die sie in dem Fall vielleicht weiterbringen könnten. Zum einen folgert damals Hauptkommissar Gläser, wenn der Mann wirklich erst nach dem Schuss den Tatort betreten hat, dann müssen es irgendwie zwei Täter gewesen sein. Denn andernfalls hätte der Schuss abgegeben werden müssen, der Mann sehr, sehr schnell unerkannt weggerannt, wieder zurückgerannt, dabei gesehen worden, sich den Koffer geschnappt und dann geflüchtet sein müssen. Und das wirkt schon beim Erzählen eher unwahrscheinlich. Das war ja auch zeitlich alles so nah beieinander, das lässt sich somit eigentlich so gut wie ausschließen. Heißt also, der Schütze war nicht der Mann, der von den Zeugen mit dem Koffer gesehen wurde. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ging es hier wirklich um den Raub des Koffers? Zu zweit hätten die Täter W. doch sicher auch überwältigen und mit dem Koffer fliehen können. Aber egal in welchem Szenario, das habe ich ja auch eben schon angesprochen, für den Aktenkoffer zu morden, das ist irgendwie total übertrieben. Das passt irgendwie nicht. Also kombiniert man sich eine erste Theorie zusammen, wie der tödliche Überfall eigentlich geplant und dann abgelaufen sein könnte. Das Duo hat möglicherweise geplant, sein Opfer mit der Waffe zu bedrohen, um es auszurauben, aber nicht mit einer Tötungsabsicht. Aus welchen Gründen auch immer fällt dann aber doch ein Schuss dem Opfer in den Kopf und damit tödlich. Als der Komplize, der beispielsweise Wache gestanden haben könnte, dann den Schuss hört, weiß er, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch das eigentliche Opfer geschossen, hat sich gewehrt. Und dann hat man sich anschließend wieder getrennt. Man muss in verschiedene Richtungen geflüchtet sein. Beobachtet wurde nur der eine Täter und dessen Fluchtweg, der gibt auch Anlass für Spekulationen. Denn der führt ihn zur Friedrich-Ebert-Straße, wo er den Koffer, wie gesagt, unter diesem roten Auto versteckt hat, das auf dem dortigen Plus-Parkplatz abgestellt ist. Hauptkommissar Gläser sagt dazu, dass er dort ein Fluchtfahrzeug geparkt hat, ist unwahrscheinlich, denn die Strecke ist rund 800 Meter lang. Also klar, man will möglichst, um nicht aufzufallen, ja auch nicht direkt vor dem Tatort parken, aber 800 Meter scheint dann doch ziemlich lang. Da braucht der Mann ja, wenn er gut trainiert ist, was weiß ich, 4 Minuten knapp. Das wäre dann schon logischer, einfach irgendwo um die Ecke im nächsten Block zu parken. Wenn der Täter also dann zu Fuß unterwegs war und auch zu Fuß geflüchtet ist, warum hat er dann den Weg durch das bewohnte Gebiet genommen und ist nicht in die dunkle Grünzone in Richtung IBM-Gelände geflüchtet? Für Gläser sieht das so aus, als könnte der Täter aus der näheren oder weiteren Umgebung stammen. Vielleicht wohnt er oder wohnen sie selbst direkt in Weisenau oder einem der angrenzenden Stadtteile. Ein weiterer Ermittlungsansatz. Und wo wir gerade dabei sind, da gibt es noch einen weiteren. Denn die Tat hat sich an einem Donnerstag ereignet. Donnerstags verließ Peter W. die Firma meist erst gegen 22 Uhr. Denn an diesem Tag stand immer die Lagerbestandsaufnahme an und möglicherweise haben die Täter vermutet, dass W. einen größeren Geldbetrag in seinem Koffer abtransportiert hat. Das Problem an diesem Plan war den beiden Räubern aber vielleicht gar nicht bewusst. In der Firma waren keine dicken Geldscheinbündel, säuberlich sortiert in Koffern bereit zum Abtransport, sondern Münzgeld aus Automaten, säckeweise, schwer wie Münzgeld eben. Also damit 800 Meter wegzusprinten, ist schon schwierig. Und dann kann ein Mann ja auch nur zwei Hände zum Greifen benutzen. Eine Schubkarre, ein nahegeparktes Auto, das hat man ja alles nicht gefunden. Also ziemlich dilettantisch geplant eigentlich. Selbst wenn alles aus Sicht der Verbrecher glatt gelaufen wäre, das wäre ziemlich kompliziert, schwer und wahrscheinlich auch nicht so ertragreich geworden. Zusammengefasst haben wir jetzt also schon eine ganz gute Spurenlage oder anders eine gute Ausgangslage für die Ermittler. Täterbeschreibung, wahrscheinlich ortskundig, wahrscheinlich vorher schon mal ausspioniert oder sogar aus dem Bekanntenkreis mit dem Wissen über den späten Feierabend am Donnerstag. Und es gibt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch einen zweiten Täter. Aber so viel schon mal vorweg, dieses Mehr an Anhaltspunkten, das hilft hier in dem Fall erst einmal nicht wirklich weiter. Man kommt keinem möglichen Täter auf die Schliche. Schlimmer noch, man hat den Verdacht, dass der oder auch die Täter weitere Straftaten begehen. Direkt vor den Augen der Ermittler. Und zwar nur 3 Wochen nach dem Mord an Peter W. Da wird, ebenfalls in der Göttelmannstraße in Mainz, eine Tankstelle überfallen. Die befindet sich nur etwa 250 Meter vom früheren Tatort entfernt und mehrere Faktoren lassen die Polizei annehmen, dass man es hier mit einem der Täter des Mordes zu tun haben könnte. Die Uhrzeit, gegen 21 Uhr, die Nähe zum Tatort und der Einsatz einer ähnlichen Waffe. Und andere Umstände, fügen Polizisten damals hinzu, auf die man aber unter anderem, weil man so Täterwissen offenbaren würde, nicht weiter eingeht. Jedenfalls betritt am 26. September 91 gegen 21 Uhr ein Mann die BP-Tankstelle in Weisenau. Er hat die Kapuze seines verwaschenen grünen Parkas tief in das Gesicht gezogen, in der mit einem leicht verschmutzten Arbeitshandschuh bekleideten Hand ein Revolver. Laut Beschreibung des Kassierers in der Tankstelle ganz ähnlich zu dem, der bei dem Mord am Juniorchef zum Einsatz kam. Der Mann richtet den Revolver auf den Kassierer und sagt nur, das ist ein Überfall, Geld her. Der Mitarbeiter gehorcht, füllt die A4 große Stofftasche mit etwa 8000 Mark und schaltet dann, wie es der Räuber verlangt, das Licht aus. Einem Kunden, der später kommt, sagt er, es sei schon geschlossen. Ganze 10 Minuten dauert der Überfall, ungewöhnlich lang und dann flüchtet der Räuber. Wieder ein dilettantisches Werk? Den Räuber schätzt der Kassierer auf irgendwo zwischen 1,70 und 1,75. Er hat Hochdeutsch gesprochen und hat eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen. Und damit unterscheidet er sich von der Größe um, ja, plus minus 5 Zentimeter von dem beschriebenen Mann, der von Zeugen am Firmensitz flüchten gesehen wurde. Aber könnte ja trotzdem passen. Einmal, weil das aus der Entfernung und für viele Menschen generell schwer zu schätzen ist, wie groß ein Mensch ist. Und außerdem, weil die wahrscheinlich zweite Person, die an dem Mord beteiligt war, ja noch überhaupt nicht beschrieben worden ist. Vielleicht ist sie das ja hier jetzt. Und es gibt noch einen Zusammenhang. Zeugen hatten beim Mord einen Mann in einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle in der Göttelmannstraße bemerkt, der sich auffallend verhalten habe, sich weggedreht habe und das wurde jetzt auch unmittelbar vor der Tat an der Tankstelle beobachtet. Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung führen, ist mittlerweile auf 70.000 Mark erhöht worden. Aber statt neuer Hinweise und neuer Ermittlungserfolge folgen nun neue Taten. Und zwar jetzt im Februar 92. Noch immer hat man nicht den Durchbruch im Fall W und im Fall BP-Tankstellenraub. Da wird erneut eine BP-Tankstelle ausgeraubt, diesmal in Mombach. Überfall, Geld her, schreit der Mann, als er die Filiale in der Kreuzstraße gegen 6.20 Uhr am Morgen betritt. Er hält dem Kassierer eine Pistole vors Gesicht, ehe er mit etwas mehr als 2.000 Mark an Bargeld flüchten kann. Auch dieser Räuber wird auf etwa 1,75 geschätzt, er soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und einen Schnurrbart getragen haben. Und das würde sich jetzt wieder mit dem beobachteten Mann im Fall W decken. Und jetzt kommt's, um die gleiche Uhrzeit wurde nach dem gleichen Muster genau eine Woche zuvor eine Esso-Tankstelle in der Pariser Straße überfallen. Auch nicht so weit von der Göttelmannstraße entfernt und auch hier flüchtet der Täter mit 2000 Mark. Doch dabei bleibt es nicht. Am 18. Februar titelt die Allgemeine Zeitung Mainz, Tankstellenräuber schlug erneut zu. Und das ist damit der dritte Überfall innerhalb von 2 Wochen. Wieder droht der Mann mit einem Revolver mit hölzernem Griff. Wieder sind es 2000 Euro Beute. Wieder soll der Täter so um die 45 bis maximal 55 gewesen sein und einen Oberlippenbart getragen haben. Und das scheint jetzt munter so weiterzugehen. Was für eine Zeit, denn Ende Februar kehrt der Täter wieder zu seinen Wurzeln zurück, nämlich zur BP-Tankstelle in der Göttelmannstraße, dem Auftakt der Raubserie sozusagen. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass diese sich häufenden Überfälle alle von demselben Mann begangen worden sind. Der mit einem strumpfmaskierte Mann betritt also die dortige BP-Tankstelle, da ist es so kurz nach 7 am Morgen, hält seine Waffe vor und fordert Kohle. Und bekommt aber nur 300 Mark. Die nimmt er, dann flieht er, sofort wird die Polizei alarmiert und die wollen es auch wissen. Die haben da direkt mal ganze 17 Streifenwagen losgeschickt auf der Suche nach dem maskierten Tankstellenräuber. Das ganze Gebiet, die ganze Umgebung wird umstellt und nahezu abgeriegelt und sie haben damit Erfolg. Ein 47-Jähriger wird in der Alexander-Diel-Straße festgenommen. Das ist nur unweit der Tankstelle und unweit des Tatortes am Firmensitz. Bei sich hat der Mann eine Schreckschusspistole, eine Strumpfmaske und auch die Beute. Er ist also zweifelsfrei der Mann, den die Beamten gesucht haben. Aber ist er ein einmaliger Täter oder hat er es schon öfter getan? Und ist er in Anführungszeichen nur ein Räuber oder auch ein Mörder? Naja, also im Fall W, das kann die Polizei wohl recht schnell ausschließen, da ist er nicht der Gesuchte, denn fast ein halbes Jahr vergeht, ehe es etwas Neues in dem Fall zu berichten gibt. Und zwar im Juli 92, da aber auch erstmal nur, es gibt noch keinen Tatverdächtigen. Denn da wendet sich die Polizei an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und mit Hilfe von damals noch Eduard Zimmermann hoffen sie, einige Hinweise zu bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind es dann weit über 100 Hinweise und kleine bis große Spuren, denen die Polizei noch ohne Ermittlungserfolg nachgeht. Aber eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, könnte natürlich noch einmal Bewegung in die Sache bringen. Und auch die üppige Belohnung von 70.000 Mark ist natürlich ein Anreiz, auch für Menschen aus der Unterwelt, also eventuell anderen Kriminellen, die die Polizei normalerweise meiden. Dafür wurde auch extra ein Vertrauenstelefon eingerichtet, unter dessen Nummer anonym Hinweise gegeben werden können. Denn warum strafbar machen, um an Geld zu kommen, wenn man für diese Summe auch einfach jemanden anschwärzen könnte? Ich meine, wir haben es ja gehört, diese Tankstellenüberfälle, da werden dann im besten Fall mal 2.000 Mark erbeutet oder ein bisschen mehr, manchmal aber auch nur ein paar hundert, aber das Risiko ist natürlich trotzdem richtig groß dabei, wie der Tankstellenräuber zuletzt ja auch am eigenen Leib erfahren musste. Und es kommen dann auch neue Hinweise rein, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, etwa 20 an der Zahl, die meisten davon anonym über das Vertrauenstelefon. Und die meisten davon bezogen sich auf den Einbruch vor der eigentlichen Tat, bei dem ja in einer Hechtsheimer Wohnung Schmuck und Waffen gestohlen worden sind. Da war es gut, dass das Ehepaar die Schmuckstücke, die in ihrem Besitz waren, zuvor schon fotografiert hatte. So konnten die Fotos in der Sendung gezeigt werden und etliche Anrufer, so heißt es, haben geglaubt, die Beute wiederzuerkennen. So ganz hundertprozentig sicher waren sie sich aufgrund der Bilder aber nicht und wollten die Gegenstände erst noch einmal sehen, bevor sie jemanden in die Falle laufen lassen, der die Dinger möglicherweise angeboten hat. Für die Polizei natürlich schwierig, da die ja nur im Besitz der Fotos ist, logischerweise. Ebenfalls bekannt vor kam einem Zuschauer die Waffe. Er ist sich recht sicher, dass der Colt unter dem Tisch gehandelt wurde, wie er wohl gesagt hat. Heißt, die Waffe sei wohl irgendwo illegal mal angeboten worden. Da ist natürlich vor allem der Zeitpunkt interessant, denn wie Kommissar Gläser sagt, spreche vieles dafür, dass der Colt und die dazugehörige Munition bei dem Mord an Peter W. am 5. Dezember des vergangenen Jahres benutzt worden sind. Davon hatten wir es ja schon, aber er bekräftigt das noch einmal, denn sowohl zeitlich als auch räumlich drängt sich dieser Zusammenhang ja nahezu auf. Ja, und das war es dann auch schon an Erkenntnissen. Für die Ermittler gilt es also jetzt vor allem wohl die Spur des Schmucks und der Waffen weiter zu verfolgen, sich daran zu klammern, wenn sie in dem Mordfall weiterkommen wollen. Daher bleiben die Fotos von den Schmuckstücken auch nach der Ausstrahlung noch für alle im Mainzer Präsidium einsehbar. Heute hätte man es dann natürlich deutlich komfortabler. Da könnten die Fotos einfach online hochgeladen werden, so wie es auch oft getan wird. Das gilt ja auch für das Phantombild und, aber das spekuliere ich einfach mal, ich glaube, man könnte sich auch fast sicher sein, dass Anwohner, die nach dem Schuss den Mann weglaufen gesehen haben, davon eventuell auch ein Video mit dem Smartphone gemacht hätten. Aber das hilft uns in diesem Fall ja auch nicht, denn 91 gab es weder die Infrastruktur, um die Fotos für alle zugänglich zu machen und schon gar nicht gab es Smartphones oder Kamerahandys. Jedenfalls passiert dann erst einmal lange gar nichts, bis sich das Verbrechen zum ersten Mal jährt. Erneut werden Fotos der Waffen und der auffälligsten Schmuckstücke in der Mainzer Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, denn die Familie des ermordeten Juniorchefs hat die ausgelobte Belohnung noch einmal ordentlich nach oben geschraubt. Ich meine, 70.000 Mark sind schon eine ganze Menge, jetzt aber wächst der Betrag auf 105.000 Mark an. Und das könnte natürlich den ein oder anderen, vielleicht ja auch zwielichtigen Tippgeber anlocken. Die Behörden betonen noch einmal, dass der Informant absolute Anonymität genießen wird, dass sein Name in keiner Akte auftauchen wird und jetzt ist, zumindest in der Presse, auch zum ersten Mal zu lesen, dass der leere Aktenkoffer von Peter W. unter dem Auto abgelegt worden ist. Das war zuvor ja noch etwas unklar. So, jetzt also nochmal frischer Wind in die ganze Sache. Jetzt wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis die Polizei endlich einen Erfolg vermelden kann, aber ich kürze das mal ab an dieser Stelle. Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Wir müssen hier schon einen ganz gewaltigen Zeitsprung machen. Eben waren wir ja noch am Jahrestag, also dem 5. Dezember 92, und jetzt springen wir ganze 6 Jahre nach vorne ins Jahr 1998, also 7 Jahre nach der eigentlichen Tat. Eine ganz schön lange Zeit, aber auch eine Zeit, in der die Polizei nie aufgegeben hat, in der sie immer mal wieder in die Akten geschaut hat, ob sich auch durch die Aufklärung oder Ermittlungen in anderen Fällen etwas Neues ergeben hat und die Akten nicht einfach unter ungeklärte Verbrechen verschlossen worden sind. Uwe Lang, der damalige Mordermittler, Kriminalhauptkommissar und Chef des Kommissariats für Kapitaldelikte, der sagt, ungeklärte Mordsachen bleiben in der Erinnerung. Es gibt aber ohnehin immer wieder Gründe, sich nochmal einen Fall vorzunehmen. Also wenn zum Beispiel irgendwo in Deutschland eine Tat nach einem ähnlichen Muster verübt wird. Lang sagt dazu, dann wird alles noch einmal durchgerastert, alle alten Spuren überprüft und in der Regel leider negativ. Ja, aber jede Regel hat ja auch ihre Ausnahme. Hier ist es der Mord an Peter W. Und die eigentliche Spur, die man jetzt bis zu den mutmaßlichen Tätern weiterverfolgen konnte, das war auch gar keine neue. Sie stammte aus dem Jahr 1996. Damals ist ein vielversprechender Hinweis eingegangen. Und zwar hat sich da jemand gemeldet, der was gehört hatte. Und das nicht nur irgendwelche Wortfetzen irgendwo aufgeschnappt, sondern der hatte einen Freund und dieser Freund ist wohl zu ihm gekommen und hat sich mit der Tat gebrüstet. Soll stolz erzählt haben, dass er den W. umgebracht hat und er der Typ sei, der momentan überall so fieberhaft gesucht wurde. Und der wurde nicht nur gesucht, der wurde dann auch gefunden. Sein Name Arvid W. Und er bestätigt damals sogar, ja, habe ich gesagt, aber aus verschiedenen Gründen wollte er vor seinem Bekannten nur angeben, will mit der Tat eigentlich gar nichts zu tun gehabt haben und sie vielmehr dazu an sich gerissen haben, um zu zeigen, was er für ein harter Hund doch ist. Und damals ist man dann auch zu dem Schluss gekommen, das ist einfach nur ein Schwätzer. Das passte in das Persönlichkeitsprofil, das damals von ihm erstellt worden ist. Das hat wirklich viel auf Aufschneiderei hingedeutet, sagt der Oberstaatsanwalt. Und das wirkte wohl dann auch glaubhaft, dass das nicht gelogen war, was er erzählt hat, obwohl er bereits Polizei bekannt ist, als man ihn da vernommen hat. Allerdings ist er auch nie durch irgendwelche Gewalttaten aufgefallen, war nicht als gewalttätig eingestuft worden und so ist Arvid dann als einer der unzähligen Spuren, die man damals verfolgt hatte, irgendwann wieder von der Bildfläche oder aus dem Fokus der Ermittlungen verschwunden. Aber er wurde weiter als Beschuldigter geführt. 11 Personen hat man in diesem Fall insgesamt als Beschuldigte geführt, bei keinem konnte man aber irgendwelche Beweise für eine Beteiligung zutage bringen. Und Anfang 1998 wurden die Ermittlungsverfahren gegen all diese Beschuldigte dann, so ist das geregelt, richtigerweise eingestellt. Außer gegen den 41-jährigen Arvid, der sich mit der Tat gebrüstet hat. Und dann ist da auch noch die eigene Ehefrau, die ihn weiter in Bedrängnis bringt. Die sagt nämlich dem Haftrichter, dass W. an ihrem 20. Geburtstag, das war der 5. Dezember 91, ganz aufgeregt mit einem Kumpel und einem Koffer in die Wohnung gestürmt kam. Es sei etwas Schlimmes passiert. Arvid habe einen Mann erschossen. Es sei eine Art Notwehr gewesen und das müsse immer ein Geheimnis bleiben. Aber beim Haftrichter sind wir erst einmal noch nicht, denn es passiert noch etwas vorher. Man will ihn nochmal überprüfen, auch den Kumpel, einen Vincent S., den sie später ins Visier nehmen werden. Und es scheint, dass dieses Persönlichkeitsprofil, das man damals angefertigt hatte, jetzt nicht so ganz passend war, denn Arvid W. sitzt gerade in einem baden-württembergischen Gefängnis, als die Ermittler Kontakt mit ihm suchen. Sie müssen also gar nicht lange suchen, weglaufen kann er ihnen also zum Glück nicht und da sitzt er wegen schweren Raubs. Und aus Raub wird schwerer Raub, etwa wenn eine Waffe dabei im Spiel ist. Also gar nicht mal so ungefährlich, dieser ungefährlich eingestufte Typ. Und auch der 48-jährige Vincent S. ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls wegen eines schweren Raubes in baden-württembergischer Haft. Er wird zuerst vernommen und das überrascht dann alle. Er gesteht die Tat auch direkt. Und seinem Komplizen Arvid W. bleibt daraufhin wohl auch nichts mehr anderes übrig. Auch er gesteht, an dem mörderischen Überfall 91 in Mainz beteiligt gewesen zu sein. Und es ist schon der Wahnsinn, dass und wie man nach so vielen Jahren jetzt plötzlich einen Erfolg vermelden kann und dass die dann auch direkt beim ersten Mal, als sie dazu befragt werden, sagen, ja, ich war's, schuldig, das ist wirklich beeindruckend. Am 22. März 2000 wiederholen die Männer dann auch noch einmal ihr Geständnis, jetzt aber nicht mehr im Gefängnis, sondern erneut auf der Anklagebank. Dieses Mal aber vor dem Mainzer Schwurgericht. Aber wir bekommen jetzt noch weitere Details zu hören und zwei davon sind besonders wichtig. Vor allem für die beiden Angeklagten, weil sie sich nicht unerheblich auf das Strafmaß auswirken könnten. Einmal nämlich, dass nie geplant gewesen sei, W. zu töten und außerdem, dass der jetzt 42 Jahre alte Awed W. die treibende Kraft hinter diesem tödlichen Überfall gewesen sein soll, denn er brauchte das Geld, um sich seinen Drogenkonsum finanzieren zu können. Und außerdem gibt es jetzt erstmals auch die Schilderung der Angeklagten, wie das Ganze abgelaufen sein soll. Wir erinnern uns vorher noch schnell an die Theorie der Ermittler. Die beiden Angeklagten wollen nach der Lagerbestandsaufnahme an das Geld, haben sich dafür zuvor bei dem Einbruch in Hechtsheim Waffen besorgt und dann wenig später auf den Weg nach Weisenau gemacht. Einer von ihnen stand Schmiere, der andere wollte W. mit der Waffe dazu bringen, das Geld herauszurücken. Und dann läuft etwas schief. Ein Schuss fällt. Die beiden müssen flüchten, allerdings nicht mit fetter Beute, sondern lediglich mit dem Aktenkoffer ihres Opfers. Und sofern die Schilderung der Angeklagten stimmt, mit dieser Theorie waren sie auch richtig nah dran. Arvid W. war am Eingang des Firmengebäudes positioniert, Vincent S. war in der Nähe, hielt sich aber etwas abseits des eigentlichen Geschehens auf und wartete in einem Auto. Die beiden vermuteten Tresore mit jeder Menge Münzgeld in dem Gebäude und sie wollten Peter W. dazu bringen, vor vorgehaltener Waffe aufzuschließen und sich mit der Beute dann aus dem Staub zu machen. Aber W. war wohl nicht so ganz eingeschüchtert von dem Revolver, wie die Räuber sich das vorgestellt hatten. Es kommt zu einem Gerangel und plötzlich habe sich dann der tödliche Schuss gelöst. S. geriet in Panik, ein Schuss war nicht eingeplant gewesen, er schnappte sich schnell noch den Aktenkoffer von W. und flüchtete dann, genauso wie sein Komplize. Die Tatwaffe ließ er verschwinden und nachdem er geschnappt wurde, hat er dann aber nicht nur gestanden, sondern auch erklärt, wo die Beamten die Tatwaffe finden können. Und tatsächlich, nur wenige Straßen vom damaligen Ort des Verbrechens entfernt, finden sie ihn. Ein Revolver der Marke Colt. Awed W. konnte die Stelle noch immer ziemlich genau beschreiben und mit einem Metalldetektor ausgerüstet konnten die Beamten sie daraufhin auch in Weisenau finden und sicherstellen. Sie war total verdreckt und verrostet, aber trotzdem in der Trommel konnte man immer noch nachschauen und feststellen, eine Patrone fehlt. Die Patrone, die in jener Nacht auf Peter W. abgefeuert wurde. Ein Verlauf, den man ja so ähnlich, wie gesagt, auch schon angenommen hatte, der aber jetzt in der Erzählung der tatverdächtigen Männer Zweifel aufwirft. So haben Experten etwa herausgefunden, dass der tödliche Schuss aus nur 3 Zentimetern Entfernung abgegeben worden ist. Und klar, das kann im Affekt so passiert sein, aber das wäre dann unter den unglücklichen Verläufen, die so eine Rangelei, wie sie beschrieben worden ist, nehmen kann, ja wohl der unglücklichste. Das spricht eher für einen gezielten Schuss. Auf der anderen Seite aber, warum sollte man das tun? Wir haben ja eben gehört, dass das Objekt der Begierde nicht der Aktenkoffer war. Klar, den hat man dann trotzdem mitgenommen, besser kleine Beute als gar keine Beute, aber eigentlich hatten die beiden es ja auf das Münzgeld im Inneren des Tresors abgesehen. Und dafür brauchten sie W. Der hätte sie dahin führen und aufschließen sollen. Ja, das kann man auch später selbst erledigen, aber Awed W. ist ja nach dem Schuss geflüchtet und eben nicht dann auf eigene Faust in die Räumlichkeiten. Den Schlüssel von W. hat man wenige Meter neben dem Opfer gefunden. Er hätte ihn also nehmen können, aber das ist, nachdem ein Schuss in einer bewohnten Gegend gefallen ist, natürlich viel zu gefährlich, das Risiko zu groß, dann entdeckt oder auch direkt gestellt zu werden. Vielmehr hatte W. ihn noch in der Hand, weil er die Firma als letzter verlassen und dann ja sicher auch noch hinter sich abgeschlossen hat und dann, Gerangel oder auch nicht, ist der eben weggeflogen. Dass die Vermutung der beiden nach Geld im Inneren des Gebäudes goldrichtig war, das sagt am 2. Prozesstag auch der Vater von Peter W. aus. Der 73-Jährige spricht konkret von 150.000 bis 170.000 Mark, die da geschlummert haben, aber auch er sagt, das kannst du niemals alleine so weit, also auch nicht zu zweit, im Eifer des Gefechts abtransportieren. Das sind wohl etwa 100 Säcke gewesen, jeder davon ziemlich schwer, eine Zitat, dilettantische Planung sei das gewesen. Kann man sich ja vorstellen, mindestens 150.000 Mark und das nur in Geldstücken, selbst wenn es die geringste mögliche Menge gewesen wäre, also 2 Markstücke, dann sprechen wir hier von mindestens 75.000 2 Markstücken, trag die erstmal weg, Ja, Fünferstücke gab es auch, aber die waren nicht so geläufig und viel wahrscheinlicher ist eine Mischung verschiedener Münzen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Menge zum Schleppen. Zurück zu diesem zweiten Verhandlungstag, an dem auch W.s Vater ausgesagt hat. Da geht es auch noch um den Einbruch in Hechtsheim eine Woche vor dem Überfall. Auch den gestehen die beiden Angeklagten. Sie stellen aber klar, dieser Einbruch, der galt nicht der Beschaffung einer Waffe. Die hätten sie dann mitgenommen, einfach weil sie da war, nicht aber weil sie vorsätzlich eine rauben wollten. Hier geht es dem Gericht natürlich vor allem um die Bewertung und Einordnung der Tat. Ist es Raub mit Todesfolge? Ist es Raubmord? War das geplant? Wenn man vor Gericht beweisen kann, dass die Täter vorhatten, W. so oder so umzubringen, dann würde sich das natürlich auch erheblich auf das Urteil und damit auf das Strafmaß auswirken. Um das einordnen zu können, will man auch Arvet W.'s Ex-Frau befragen. Aber das ist gar nicht so leicht. Die Frau will zwar aussagen, aber irgendjemandem scheint das so gar nicht zu passen. Sie wird anonym bedroht, aufgefordert, nicht auszusagen, kann einen Termin nicht wahrnehmen, weil die Reifen ihres Autos zerstochen sind und das Fahrzeug, so sagt der Vorsitzende des Schwurgerichts Horst Wieland wörtlich, sei quasi massakriert worden. Auch einer zweiten Belastungszeugin geht es ähnlich, aber die Ex schafft es dann doch noch zum Gerichtssaal. Die Angeklagten beteuern übrigens mit den Bedrohungen oder mit dem beschädigten Auto nichts zu tun zu haben, aber die Frau ist dann doch sichtlich eingeschüchtert, als sie vor Gericht aussagen soll und verweigert dann sogar die Aussage. Aber zumindest bestätigt sie, ja, meine frühere Aussage darf verwertet werden, quasi ein indirektes, so würde ich es jetzt auch erneut wiedergeben, wenn ich eben nicht verweigern würde. Und inhaltlich haben wir das an früherer Stelle ja hier schon gehört. Arvet und Vince stürmen aufgeregt mit einem Koffer in die Wohnung, wo die Frau eigentlich ihren 20. Geburtstag feiern will, jetzt aber von ihrem Mann hört, dass etwas Schlimmes passiert sei und dass er einen Mann erschossen habe. Aber es war eine Art Notwehr und überhaupt das Opfer habe sich so doof angestellt, indem es den Schlüssel nicht herausgeben wollte. Und das bringt die Aussage der Tatverdächtigen auch wieder zum Wackeln. Waren sie doch beide bis zuletzt am Tatort? Und auch die Frau von Peter W. merkt Zweifel an der Theorie, denn sie sagt, mein Mann hätte sich nicht gewehrt, wenn er mit einer Waffe bedroht wurde. Aber mehr gibt es für das Gericht nicht. Keine weiteren Zeugen oder Aussagen, die das eine bestätigen oder das andere ausschließen lassen könnten. Und so kommt es am 12. April 2000 zu den Plädoyers, den Reden, in denen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ein Strafmaß fordern. Und für Oberstaatsanwalt Carsten Schröder soll das möglichst hoch ausfallen. Im Rahmen des Gesetzes. Denn bei einem zentralen Punkt folgt er der Darstellung der Angeklagten, denn er sagt, dass es einfach letztlich nicht zu widerlegen sei, dass der tödliche Schuss sich bei einem Gerangel versehentlich gelöst hat. Das heißt nicht, dass er das glaubt oder auch nur für wahrscheinlich hält, aber man hat eben keine Beweise dafür, dass es anders gewesen ist. In den Antrag auf die Strafe ist dann auch noch eingeflossen, dass die beiden ja ohnehin schon im Gefängnis saßen, als man auf sie kam, heißt, es ist nicht das eine und einzige Mal. Ein isoliertes, aber folgenschweres Vergehen. Nein, die beiden haben eine gewisse kriminelle Energie, eine kriminelle Karriere, die sie immer weiter ausbauten. Frühe Verurteilungen sind also mit einbezogen. Basierend auf psychiatrischen Gutachten, die angefertigt worden sind, spricht sich Schröder auch noch für eine Sicherheitsverwahrung der Angeklagten aus. Nachdem sie ihre Haftstrafe verbüßt haben, würde das also die Unterbringung in einer Einrichtung und nicht den Weg in die Freiheit bedeuten. Beide Männer seien äußerst gefährlich und Straftaten ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, sagt Schröder, mit dem traurigen Höhepunkt am 5. Dezember 91. 14 und 15 Jahre Haft plus Sicherheitsverwahrung lautet das geforderte Strafmaß. Die höhere Strafe bekommt überraschend aber nicht Arvet W., der ja als Schütze festzustehen scheint, sondern sein Komplize Vincent S. Wie gesagt, nicht nur in das geforderte, sondern auch in das verhängte Strafmaß fließt die kriminelle Vorgeschichte mit ein und die scheint bei ihm einfach ein Stückchen länger oder schlimmer zu sein. Und das Urteil orientiert sich dann auch ziemlich genau an dem geforderten Strafmaß und so sind es 14,5 Jahre für Vincent S. und 13 Jahre für Arvet W. wegen gemeinschaftlichem versuchtem schweren Raub mit Todesfolge. Das Urteil kann für die beiden aber auch lebenslänglich bedeuten, denn nach der Haft kommen sie in Sicherungsverwahrung, weil sie nach Ansicht der Kammer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Und das ist noch die milde Variante, denn auch im Urteil wird berücksichtigt, dass man den Tätern nicht beweisen kann, W. vorsätzlich getötet zu haben. Dagegen spricht, dass sie W. ja noch gebraucht hätten, um ihr Ziel, den gefüllten Tresor, zu erreichen und dass Arvet W. eine Rolle Klebeband dabei hatte, also im Zweifel für die Logik und die Angeklagten. In einem anderen Punkt widerspricht das Gericht aber der Darstellung der Angeklagten. Denn die Richter sind überzeugt, dass Vinzenz nicht, wie er sagt, schon abgehauen ist, bevor der Schuss gefallen ist, sondern bis zuletzt im Auto auf Arbeit gewartet hat. Also kein Freispruch, wie Vinzenz Anwälte das gefordert hatten. Nein, hier wird niemand von irgendetwas freigesprochen, es ist eine harte Strafe. Die Kammer bescheinigte beiden Angeklagten einen Hang zu gefährlichen Straftaten, weshalb sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellten und deshalb auch die Sicherungsverwahrung, die sich der Haft anschließt und noch einmal mindestens 10 Jahre dauern wird. Und der Richter hadert. In Richtung von Arvid W. sagt er, hätten andere Gerichte sie früher härter angefasst, wäre die Sache am 5. Dezember nicht passiert und der Mann würde noch leben. Und damit endet diese Folge hier. Wie so oft, ziemlich unbefriedigend, aber immerhin gibt es auch positive Dinge, die wir hier mitnehmen können. Etwa, dass die Polizei nicht aufgibt und auch etliche Jahre nach einem Verbrechen noch ermitteln kann. Und das auch erfolgreich. Und dass das Urteil dem Angehörigen von Peter W. eine Art Abschluss der ganzen Sache gibt. Gewissheit, was mit ihm geschehen ist und ja vielleicht auch ein Stück weit Genugtuung ob des harten Urteils. Und damit endet auch die heutige Folge von Abgrundtief. Wenn ihr keine mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast im Player eurer Wahl. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank auch fürs Zuhören bis zum Ende. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.